und schönen guten Abend. Hier ist Radio Rheinwelle auf 92,5 MHz mit der Blauen Stunde, einer Sendung des Wiesbadener Kulturclubs Blauer Salon. Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon ist Jutta Schostak. Eine Justizvollzugsanstalt, die über ein eigenes Theater verfügt. Wo gibt's denn sowas? Ja, sowas gibt's tatsächlich, und zwar in Wiesbaden. Ein Spielplatz für die Kulturbühne Die Werft, wo anspruchsvolle Theaterarbeit mit jungen Strafgefangenen gemacht wird. Und das schon seit 10 Jahren. Gerade eben stand Schillers Stück Die Räuber auf dem Programm und es war überaus erfolgreich. Von dieser Erfolgsstory der Werft über die Jahre wollen wir heute mehr erfahren, nämlich vom langjährigen Vorsitzenden des Fördervereins Justizvollzugsanstalt Wiesbaden, Christoph von Hennet. Haben Sie Die Räuber gesehen?
Ja.
Und wie war Ihr Urteil?
Mit großem Vergnügen, und man merkte den Darstellern ja auch an, mit welchem Vergnügen und welcher Werbe sie bei der Sache und bei ihrem Stück waren und bei ihrer Rolle waren.
Ich gestehe, dass es das erste Stück ist, was ich gesehen habe von der Werft, und ich war sehr angetan und begeistert und habe mich gefragt, sind die immer so gut gewesen?
Nein, sie sind mit der Zeit natürlich auch besser geworden, weil sie... Es war schwierig, am Anfang überhaupt welche zum Theaterspielen zu bringen, weil Theaterspielen ist eigentlich was mehr für Schwule, sagt man so, und für Weicheier. Also das ist nicht die eigentliche Aufgabe eines harten Burschen, der sich durch die Szene kämpft, ja. Aber mittlerweile ist es so, dass die schon fragen, und darf ich dann das nächste Mal wieder mitmachen? Also das ist alleine schon ein großartiger Erfolg, den die Theatertruppe, also sprich die Theatermacher selber, haben im Hause hier.
Sie sind viele Jahre Vorsitzender des Fördervereins JVA gewesen. Bitte erzählen Sie uns, welche Aufgabe hat dieser Förderverein gehabt und wann ist er überhaupt gegründet worden?
Der ist vor 10, 11 Jahren gegründet worden. Und zwar war ich daran schuld. Ich habe nämlich im privaten Felde Menschen kennengelernt, die einen Förderverein für die Anstalt in Rockenberg geleitet haben und betrieben haben. Und dann habe ich die kennengelernt und habe erfahren, was die so treiben. Und habe dann den damaligen Anstaltsleiter der Anstalt hier in Wiesbaden gefragt. Ich habe das erfahren, wäre das auch was für unsere Anstalt hier? Und dann hat er gleich gesagt, ja, ja, das wäre eine gute Idee, machen Sie mal, ne? Und daraufhin habe ich mich auf die Suche begeben, 7 Leute braucht man ja, um also einen Verein zu gründen, und die 7 waren nicht so schwer zu kriegen und teilweise sind auch immer noch da. Aber ich habe mich jetzt im vergangenen Jahr da aus dem Leitungsfunktion habe ich mich da rausgezogen, denn ich meine, es müsste auch mal einen Stabwechsel geben, und ich hatte das Glück, eben gerade einen sehr guten Mann seit einiger Zeit im Verein zu haben und zu wissen, und dem habe ich gebeten, das zu übernehmen, und der war auch gleich bereit und macht das wunderbar. Ulrich Westermann. Und der ist auch sehr involviert, gerade in der Theaterarbeit mit Arne Decho.
Wir müssen vorweg noch sagen, bei der JVA Wiesbaden handelt es sich um eine Justizvollzugsanstalt für junge Strafgefangene im Alter von 18 bis 24, oder?
Ja, ja. Aber es sind eben nicht nur junge Strafgefangene, sondern es sind Strafgefangene schon jüngeren Alters, die nach Jugendstrafgesetzbuch verurteilt worden sind, ja. Also das heißt, sie konnten ruhig älter sein bei ihrer Straftat, aber eben in ihrer ganzen sittlichen und Entwicklung eben doch noch nicht so wirklich erwachsen. Und wenn irgendetwas geht und vereinbar ist mit anderen Gesichtspunkten, dann versucht man natürlich, junge Menschen nach Jugendstrafrecht zu verurteilen oder zu beurteilen, um ihnen weitere Chancen im Leben nicht zu bauen. Denn dort ist eigentlich ein sehr verständnisvoller und sehr dehnbarer Begriff von Schuldfähigkeit und nicht.
Was war denn Ihre Aufgabe im Förderverein? Was haben die Mitglieder als ihre Aufgabe angesehen?
Die Aufgabe des Fördervereins ist zunächst einmal, auch Finanzmittel einzuwerben. Und da gibt es natürlich viele Leute, die spenden gerne.
Wofür?
Für Arbeit des Fördervereins in der Anstalt, ja.
Aber welche Aufgabe hat der Förderverein gehabt?
Den haben wir selber erstmal erfunden, ja, nämlich Maßnahmen, also zum Beispiel Bildungsmaßnahmen. Wir haben Malkurse davon finanziert und Musikunterricht unter Umständen. Also alle die Dinge, die der Staat nicht leisten kann, aus finanziellen Gründen und auch personellen und Verwaltungsgründen, dass aber ein Verein das leisten kann, das wollten wir gerne übernehmen, ja. Und haben das auch entsprechend angeboten und auch immer wieder leisten können. Im Moment können wir zum Beispiel leider Gottes keinen Malkurs anbieten, weil wir keinen Maler oder Malerin haben, die malen kann, aber auch die theoretischen Grundsätze dazu vermitteln kann den jungen Leuten. Denn die haben ja nun gar keine Ahnung. Die haben zwar schon Bilder gesehen, aber nie einen analytischen Blick darauf gerichtet.
Wann kam dann die Idee, Theater zu machen oder Theater anzubieten?
Also das fing an, also auf der Gedankenfindung war Theater. Es gibt andere Strafvollzugsanstalten in Deutschland, die auch schon Theater anbieten und machen. Und das wollten wir auch. Und dann bot sich also zunächst einmal an, eine Kooperation mit dem Hessischen Staatstheater, also dem Jugendtheater dort. Und das klappte allerdings nur mit Mühen, weil es sind eben doch eine große Justizorganisation und eine öffentlich-rechtliche Kultureinrichtung, nämlich das Theater. Die sind nicht immer so in ihren Arbeitszeiten und Möglichkeiten kompatibel. Und das ging dann irgendwie nicht so richtig zueinander. Und dann haben wir also einen Regisseur gesucht. Und den Regisseur, dem trauten wir auch einiges zu. Er war ein bisschen Sonderling. Aber der kam dann eines Tages, nachdem man ihm einen Vertrag auch gegeben hatte. Und den Vertrag hat er aber so umgesetzt, dass er dann bei der nächsten Besprechung kam er dann mit 3,1 Promille Alkohol im Blut. Und damit war also der Job erledigt, ja. Und dann haben wir uns auf die Weitersuche. Und dann haben wir erfahren, eben von einem jungen Regisseur, der an der Wiesbadener Schule Theater macht und sehr erfolgreich Theater macht. Dann haben wir den kennengelernt und das ist Herr Dichow bis auf den heutigen Tag. Und er findet die richtige Tonart mit den jungen Leuten und das war also sozusagen die Suche dann. Manchmal muss man halt richtig daneben langen und dann hat man guten Erfolg.
Nochmal zurück zum Theater. Warum hatten Sie denn überhaupt die Idee, es mit Theater zu versuchen? Was haben Sie sich denn davon versprochen?
Also grundsätzlich ist Theater ja eine sehr auch das menschliche Zusammenleben darstellende und erziehende Medium, ja. Man muss in einer Theaterrolle, muss man sich zu der Rolle bekennen, die man übernimmt. Und auch unter Umständen Dinge tun, die einem selber vielleicht gar nicht so liegen, aber eben die zur Rolle dann gehören. Und man muss in einem Theater auch die Rollen anderer und ihre Weise in der Darstellung hinnehmen und annehmen und darauf eingehen. Und also dieses alles Zusammenspiel im Theater, das übt sozusagen ja ein bisschen Leben auch, auch wenn es ein gespieltes Leben ist, aber es übt einfach die Zusammenarbeit und das gemeinsame Gestalten von etwas, was die meisten ja eigentlich bis dahin noch nie gelebt hatten, ja.
Gab es von Seiten des Fördervereins oder von der JVA Vorgaben, wie die Theaterarbeit aussehen sollte oder waren die Theatermacher frei?
Die Theatermacher waren sehr frei, aber verständlicherweise kann man eine Theaterarbeit, die man in einer Justizvollzugsanstalt betreibt, nicht grenzenlos frei machen. Es gab da schon auch Einengungen, sage ich mal, oder Schienenleitplanken, die man einhalten musste. Ja? Also auch die Bewegungsfreiheit in der Anstalt oder so. Ne? Mhm.
Fest stand, dass mit den jugendlichen Strafgefangenen professionelle Theaterarbeit gemacht werden sollte. Also man suchte, es war ja auch eine große Herausforderung dann für jemanden, den in den Knast zu bekommen.
Ja.
Und man fand, Sie sagten es eben, Arne Dechow, Schauspieler und Regisseur. Und dazu hören wir mal, wie seine Anfänge waren. Arne Dechow.
Ja, das war also die Frau Holzinger, die stellvertretende Schulleiterin in der JVA. Die rief tatsächlich eines Tages an. Und ich war ganz überrascht, weil das war einerseits, glaube ich, ziemlich genau das Jahr, als ich beschlossen hatte, kein Theater mehr zu machen. Also ich hatte vorher relativ viel Stadttheaterregie gemacht und habe dann irgendwann gesagt, weil ich Kinder bekommen habe, ich will nicht mehr immer so 6 bis 8 Wochen in irgendeinem Hotel leben und so, da habe ich immer nur Heimweh, ich bleibe jetzt hier und mache eine Filmproduktion. Und das war natürlich ein schmerzlicher Prozess, aufs Theater zu verzichten. Und gleichzeitig hatte ich diese kleine Unternehmung hier gegründet. Und damals nannten wir uns eine Agentur für Interventionskunst. Und da habe ich gedacht, da kommt so eine Anfrage natürlich genau richtig. Außerdem heilt so ein bisschen meinen Theaterschmerz, diesen Verlustschmerz. Nur es war halt ein Gefängnis. Und da bin ich erstmal mitsamt meiner Klaustrophobie rein und habe 3 Wochen lang gelitten. Einfach nur an dem Gebäude, muss ich echt sagen. Also ich saß da zur Besprechung erstmal drin und habe immer so vergitterte Fenster nur gesehen. Mir wurde klar, ich komme hier gar nicht raus, wann ich will, sondern ich muss dann irgendeinen Uniformierten fragen. Das war ziemlich schwierig am Anfang, hat so 3 Wochen gedauert und dann war die Konfrontationstherapie rum und dann haben wir angefangen, Kunst zu machen.
Ja, wie haben denn die Gefangenen auf Sie reagiert? Also gab es da schon genug Leute, die das machen wollten, die da Theater spielen wollten? Und was haben die sich vorgestellt?
Also am Anfang gab es gar keinen, der wirklich Theater machen wollte. Es gab so ein paar, die haben so ein bisschen spekuliert, naja, wenn das irgendwie so ein offizielles Programm jetzt ist, dann kann das vielleicht für meinen Förderplan ganz gut sein. Dazu kam noch, dass wir ja einen Auftrag hatten. Wir sollten ja nicht einfach Theater im Gefängnis machen, sondern damals, das Modellprojekt war Vielfalt tut gut, hieß es. Und wir waren in dem Cluster Bekämpfung von Rechtsradikalismus verortet. Das heißt, wir sind erstmal durchs Gefängnis gezogen und haben Nazis gesucht. Gab aber gar nicht so viele. Und die paar, die es gab, die haben natürlich den Braten gerochen und waren schon gleich gar nicht bereit, uns Theater zu machen. Also wir haben wirklich persönlich Leute dann im Freigang angesprochen, die uns irgendwie aufgefallen waren. Es gab von der Frau Holzinger dann Empfehlungen, so aus dem Schulbereich. Aber ich war natürlich trickreich. Ich habe den damals 18-jährigen, schwerbegabten Schauspieler Peter Protitsch entdeckt, den ich dann, also wir kannten uns vorher gar nicht. Und ich hatte den zufällig über Leonardo irgendwie gesehen. Ich habe gedacht, das ist ein cooler Typ. Der muss unbedingt damit rein, weil der ist so damals eben noch altersgleich gewesen. Das hat ihn dann auch wieder ein bisschen neugierig gemacht. Und so haben wir uns nach und nach dann ein Team zusammengebaut und haben losgelegt.
Ja, und die Jungs, die mussten dann antanzen?
Naja, also wir haben so von Anfang an, das ist bis heute so, also wir haben versucht, die neugierig zu machen durch ja, ziemlich radikale Proben, wo klar gemacht wurde, Theater heißt nicht, dass ihr euch irgendwie was Hübsches anzieht und einen Text auswendig lernt, sondern Theater hat auch was mit Kontakt zu einem Mitmenschen, mit Konfrontation, mit sehr direktem Spiel und viel mit dir selber zu tun. Und am Anfang hatten wir meistens ziemlich große Truppen. Ich glaube, die allererste, das waren 25 in einem kleinen Raum, mit denen wir da gearbeitet haben. Haben das so aufgebaut, dass es durchaus auch geeignet war, bestimmte Leute wegzuekeln. Also die Leute, von denen wir geahnt haben, die kommen dann nur hin, weil sie keine Lust haben zur Arbeit oder weil sie sich irgendwie ein paar Punkte im Vollzugsplan versprechen oder so. Die haben wir rausgeekelt, für die haben wir es zu anstrengend gemacht. Aber andere haben wir damit infiziert. Und die haben dann relativ schnell erkannt, dass Theater eben gar nicht so luschig ist, wie sie sich das am Anfang vorgestellt haben. Und die haben ziemlich schnell Feuer gefangen eigentlich.
Christoph von Hennet wird uns gleich erzählen, wie er die Anfänge erlebt hat. Zuvor aber kurze Pause mit Klängen von Niklas Kleber, der die Musik zu den Räubern komponiert hat. Emotion. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde. Herr von Hennet, wie erinnern Sie sich an die Anfänge? Wie haben denn die Strafgefangenen darauf reagiert, dass es plötzlich Theater geben sollte?
Etwas befremdet war, klangen sie, denn die meisten haben noch nie in ihrem Leben, waren noch nie in einem Theater. Und das war so schwierig, eine erste Truppe zu rekrutieren und überhaupt zum Theater spielen.
War es praktisch auch eine Mutprobe, dann in die Theatergruppe zu gehen? Oder man musste ja riskieren, von den Mithäftlingen eben als Schwul und Weichei angemacht zu werden?
Ja, es war sicherlich auch eine persönliche Herausforderung für manche selber, ja. Und das haben sie auch gescheut und sie haben auch gemerkt, dass die Mitgefangenen eigentlich ihre härtesten Prüfsteine sind, ja. Und denn das sonstige Publikum ist immer sehr gutwillig gewesen und auch begeisterungsfähig, aber die eigenen Kollegen haben also schon, wenn einer, je nachdem wie einer auftrat, schon geklatscht oder gejohlt oder irgend so etwas, denn das waren ja auch manchmal etwas gewagte Kostüme. Also zum Beispiel, wenn ich an die Aufführung denke, wo es um den Club der 27-Jährigen ging, die mehr, dass man mit 27 viele Musiker früh verstorben sind, ja, und das muss also eine besondere Elite sozusagen sein. Und spielt also eine Szene eben im Himmel, ja.
Wie sah die denn aus?
Die sah aus, dass eben zum Beispiel Erzengel Gabriel im Himmel als Empfangskomitee sozusagen als in Person für die Ankömmlinge im Himmel fungierte. Und der war also ein sehr gut gebauter, kräftig gebauter junger Mann, der also ein kleines Höschen nur anhatte und angeklebte Flügel hinten trug und sich also eben als Engel kostümiert war, ja. Und das ist natürlich, gehört Mut für den, den der so auftritt und war auch für die anderen nicht gut auszuhalten zunächst einmal. Aber sie waren ja nun mittlerweile schon durch zwei Theaterstücke gewohnt, dass es ungewöhnliche Auftritte und Erscheinungen gibt und haben das eigentlich dann doch sehr gut hingenommen.
Dann haben die Jungs ja auch Frauenrollen gespielt. Wie ging das denn?
Das geht auch, aber es ist sicherlich immer ein heikles Problem, je nachdem, welche Frauenrolle das ist, ja.
Und können Sie sich erinnern, ist das dann irgendwann mal umgekippt, dieses Misstrauen oder dieses Vorsichtige, was machen die denn dann, in Akzeptanz? Oder ist das mit der Zeit passiert oder kam das mit dem Erfolg?
Ja, der Erfolg schafft natürlich Akzeptanz, ja. Und das war sozusagen ein Selbstläufer, der dann zusammenging, ja. Ja, das Theaterspiel selber, die Theaterarbeit selber, die ist dann schon ganz gut akzeptiert worden, nachdem man sie gemerkt haben, was das mit anderen und auch mit sich selber, mit ihrem eigenen Urteilsvermögen und Gutes angerichtet hat sozusagen. Dass sie also einen Zuwachs an eigener Meinung auch bekamen, ne?
Und mittlerweile wollen sie alle Theater machen?
Wollen viele weiter Theater machen, ja.
Zusammenfassend kann man sagen, dass es nicht ganz einfach war, den Akteuren die Ernsthaftigkeit von Theater beizubringen. Es hat aber geklappt. Arne Dechow. Was das Interessante ist und das Bemerkenswerte bei Ihren Produktionen ist ja, dass es hochprofessionell ist. Also Sie machen ja da kein Laientheater und kein pädagogisches Konzept. Also es ist gut, dass die Leute irgendwie mal nett beschäftigt werden und denen Angebote geben, sondern es ist ja richtig professionell. Und das war auch Ihr Anspruch von Anfang an.
Mhm. War es. Also erstens, weil es uns sonst keinen Spaß gemacht hätte. Also das ganze Team um die Werft sind ja, jeder in seinem Fach sind Profis, die wirklich leidenschaftlich für das, was sie da tun, leben. Und ich finde, man kann gar nicht von uns verlangen, dass wir uns hinsetzen und unsere Ansprüche da irgendwie runterschrauben. Das wäre das Frustrierendste, was man machen kann. Ich glaube aber auch, also ich glaube sehr an Pädagogik im Sinne, dass jeder Mensch darauf angewiesen ist, neue Türen aufgehen zu sehen in seinem Leben. In dem Sinne glaube ich an Pädagogik. Aber im Kulturbereich ist es ja oft so, dass man Pädagogik, also Theaterpädagogik zum Beispiel, dass man sagt, naja, wir haben ja ein anderes Ziel, als jetzt hier dolle Kunst zu machen. Und weil wir ein anderes Ziel haben, müssen wir eben auch keine dolle Kunst machen, was ein totaler Irrglaube ist.
So ist das dann meistens. Es ist dann gut gemeint, aber für die Zuschauer ist es eigentlich furchtbar. Und die müssen sich dann auch sagen, aber es ist ja gut gemeint.
Ja, das kann aber nicht funktionieren, weil die Leute, mit denen wir das machen, auch wenn die jetzt natürlich alle keine Profis sind, aber die haben ja auch als Rezipienten Antennen dafür, was gut ist und was nicht. Und es ist, glaube ich, total frustrierend, in was drin zu stecken, wo dann irgendwie der Pädagoge einem sagt, das hast du aber ganz toll gemacht und du selber weißt, ich habe einfach Mist gemacht. Ich glaube es mir selber nicht, was ich da tue. Deswegen war das die Bedingung von Anfang an, dass wir dieses Projekt so aufstellen, dass sich niemand schämen muss, da dabei zu sein, egal wie hoch sein Anspruch ist.
Was waren denn die wichtigsten Herausforderungen damals und sind es vielleicht immer noch, weil Sie haben ja keinen festen Stamm, sondern das sind ja Jungs, die ihre Strafe absitzen, ein Jahr, zwei Jahre, dann sind sie weg und es kommen neue nach.
Also eine ganz wichtige Baustelle war sicher, das Vertrauen zu der Institution JVA aufzubauen. Das hat ein Weilchen gedauert, mittlerweile haben wir das und das ist die Grundvoraussetzung, da überhaupt drin arbeiten zu können. Weil wenn die Dienst nach Vorschrift machen, das Personal da drin, die Bediensteten, auch die Leitung, dann können wir gar nicht agieren, weil Theater braucht so viel Freiraum und der widerspricht einfach der Struktur von der JVA. Wir sind extrem darauf angewiesen, dass die sagen, wir kennen die, wir vertrauen denen und wir gucken jetzt mal gerade nicht so genau hin. Und sonst wäre es zu langsam einfach der Betrieb. Einfacher war das Vertrauen der Gefangenen zu kriegen. Da stellt man sich am Anfang vor, ja, man sitzt da irgendwie so einem Block von ganz schwierigen Kumpanen gegenüber. Das war aber eigentlich nicht so. Es gab natürlich mal schwierige Situationen. Es gab auch Leute, mit denen wir uns wirklich angelegt haben, mit denen es ganz ätzend war. Aber unterm Strich hat das eigentlich am einfachsten funktioniert.
Herr von Hennet, wie hat denn das Personal reagiert? Da gab es ja auch Lernprozesse.
Da gab es auch Lernprozesse, ja, weil das ist natürlich auch für das Personal in einer JVA ungewohnt, dass die Gefangenen auf die Art und Weise mit solchen Aufführungen und Angeboten verwöhnt werden, gewissermaßen, wie es teilweise aufgefasst wurde. Und sie haben den Zusammenhang zunächst einmal, glaube ich, nicht alle so richtig begriffen, aber haben es dann doch begriffen und stehen mittlerweile voll eigentlich zu der Theaterarbeit und so. Und es ist also immer leichter geworden, auch von denen mal wieder irgendwelche Sonderleistungen zu erwarten mit Überführung von einem ins andere Haus oder irgendwie. Also das ist leichter geworden mit der Zeit. Also es ist Akzeptanz beim Gefangenen, aber auch beim Personal.
Und die Leitung der Anstalt, wie haben die darauf reagiert?
Die haben sehr vorsichtig, aber zustimmend und unterstützend reagiert. Die wussten ja natürlich auch, zunächst einmal wusste keiner so richtig, was man da unter Umständen für Emotionen oder irgendwas lostritt, ja, und wo das rauslaufen könnte. Aber das hat sich dann alles sehr gut und richtig erwiesen. Und ich glaube, das ist insgesamt eine auch den Vollzug unterstützende Tätigkeit. Nicht nur eine Freizeitbeschäftigung, sondern das ist Teil der Vollzugsarbeit mittlerweile, ne?
Also es war insgesamt ein Experiment, das man gewagt hat.
Und das erfolgreich bisher verlaufen ist.
Ganz unterschiedliche Stücke sind in den 10 Jahren gespielt worden. Klassiker und solche, die Arne Dechow selbst geschrieben hat. Dazu die Frage an den Theatermacher. Wie funktioniert denn die Stückauswahl? Sind das Stücke, die Sie vorschlagen? Es sind ja etliche, die Sie selbst geschrieben haben, sind aber auch andere Klassiker. Geben Sie das vor? Dürfen die Gefangenen mitsprechen?
Nee. Wir sind da absolut hierarchisch, im Grunde wie am Theater auch. Also wir sind die Theaterleitung und wir überlegen uns ein Programm. Es ist natürlich nicht so, dass wir machen jetzt nicht das, worauf wir gerade Lust haben, sondern wir haben, glaube ich, schon ein relativ feines Näschen dafür, was sind denn die Themen da drin, die ja auch aktuelle gesellschaftliche Themen dann nochmal wie in so einem Mikrokosmos reproduzieren. Und die suchen wir. Und suchen dann nach geeigneten Stücken. Und wenn es offenkundig ist, dass es zu einem bestimmten Thema einfach ein Shakespeare gibt, den man dazu spielen muss, dann machen wir das. Und wenn das nicht so ist, dann schreiben wir das Stück. Hat auch so ein bisschen mit Energie zu tun. Also es hat sich ja nicht rauskristallisiert, dass wir immer so einen Wechsel haben. Ein Jahr Klassiker, ein Jahr ein eigenes Stück. Weil die eigenen Stücke natürlich auch anstrengend sind einfach. Und wir nicht immer so viel Zeit da rein investieren können.
Wie viel Zeit investieren Sie denn überhaupt? Also wie lange sind denn die Probezeiten? Wie viele Veranstaltungen gibt es denn im Allgemeinen?
Also wir kriegen, nee, ich mach's andersrum, als wir angefangen haben, da haben wir gedacht, wir machen es genauso wie am Theater. Die Gefangenen haben den ganzen Tag Zeit für uns. Also wir machen 8 Stunden Probentage. Und dann müssten wir eigentlich in 6, sagen wir mal 8 Wochen durch sein, weil gut, ein bisschen länger brauchen sie als Profis, aber so müsste das funktionieren. Und das klappt so nicht. Erstens, weil die Gefangenen noch andere Sachen zu tun haben. Da ist dann einer, der ist in Prüfung, der muss dann dringend irgendwie doch in seine Werkstatt oder in die Schule gehen. Das hat Priorität. Also wir haben eher so 4 bis 5 Stunden Probentage, das aber täglich. In der Intensivphase bis so auf die letzten 2 Wochen, da werden es dann mehr. Der Proben war dann auch einen ganzen Tag. Aber man kann sagen, so 4 Monate sind wir dann wirklich mit einer Produktion beschäftigt, mit den Gefangenen. Und vorher stehen natürlich noch unsere Überlegungen, Konzeptionen. Diesmal hatten wir es so, dass wir auch sehr, sehr früh schon mit dem Bühnenbild begonnen haben, noch vor den Proben. Das ist jedes Mal so ein bisschen anders. Aber wir stecken eigentlich so ein Drittel unserer Arbeitskapazität pro Jahr in die Werft rein, kann man sagen.
Wird auch während der Probenarbeit, wird dann auch diskutiert über das Stück, über eigene Erfahrungen? Also gibt es da einen Mehrwert, was im normalen Theaterbetrieb vielleicht weniger der Fall ist?
Ja, natürlich. Also unser Weg ist, dass man sich einen Text aneignet, indem man ihn wirklich versucht, mit den Darstellern zu durchdringen. Was passiert da ganz genau? Und da gehen wir auch riesige Umwege. Wir arbeiten uns nicht irgendwie einfach quer durch den Text, sondern wir haben teilweise Probenphasen, da sind wir mehrere Proben, sprechen wir mit Fantasiesprache. Wir versuchen einfach die Situation des Textes irgendwie rauszuarbeiten und ignorieren den Text komplett dabei. Wenn wir solche Themen haben wie Geschlechterrollen, was in letzter Zeit relativ häufig vorkam, dann gibt es da Wochen, wo wir nichts anderes tun, als in unterschiedlichen Spielsituationen, manchmal auch einfach nur in Gesprächen, das zu reflektieren. Was ist denn da eigentlich mit unserer Männlichkeit und wo findet die ihre Grenzen? Und ist die Grenze nicht vielleicht ein bisschen arg früh und was ist denn hinter der Grenze? Und so, also unter uns sagen wir immer, wir arbeiten natürlich auch massiv an der Verqueerung, also Verschwulung des Gefängnisses. Das ist so ein bisschen...
Das heißt was?
Dass uns diese komischen, genormten, sehr engen Männlichkeitsvorstellungen da drin einfach auf den Sack gehen. Also wir sind im Team, bis auf wenige Ausnahmen, aber so das aktuelle Team, wir sind alles heterosexuelle Männer, inzwischen auch eine Frau, aber es ist trotzdem öde. Also wir versuchen die Werft schon auch als einen Ort im Knast zu etablieren, wo all diese Beschränkungen und Tabuisierung und so weiter einfach mal wegfallen dürfen.
Was heißt denn öde? Erklären Sie das doch mal ein bisschen genauer. Das ist ja ein interessanter Punkt.
Also eine Technik, die wir relativ viel anwenden, ist die sogenannte Meissner-Technik. Das ist eine amerikanische Schauspieltrainingstechnik, die so neben Strasberg die bekannteste ist. Und die arbeitet sehr mit Kontakt und Konfrontation paarweise, dass einfach zwei Leute sich gegenüber sitzen und schauen, was finden sie in dem anderen, was erwähnenswert wäre. Und das spiegeln sie ihm und der andere reagiert darauf. Und wenn man das über Jahre macht mit Gefangenen, dann sitzen sich erstmal zwei gegenüber und die sagen immer, als allererstes bist du nervös. Also mache ich dir Angst? Bin ich stark genug, um dir Angst zu machen? Und ich denke, okay, wenn es deine einzige Frage ist, die dich im Leben umtreibt, dann finde ich das zu wenig. Und es ist natürlich nicht so. Natürlich ist da ein ganz anderer Kosmos. Es hat aber was mit Vertrauen zu tun. Wenn man in einer Gesellschaft oder in einem Milieu aufwächst oder auch in einer Struktur ist, wo genau das überlebenswichtig ist, dass ich jemand bin, der bei dem anderen Respekt auslöse, dann kann ich mich darüber nicht beschweren. Aber es ist halt extrem wichtig, wenn man Theaterarbeit machen will, wo die ja farbig sein soll, wo unheimlich viel unterschiedliche Aspekte des Menschen sichtbar werden sollen, dass man davon wegkommt und sagt, ich bin wirklich einfach nur neugierig. Ich bin einfach nur da und bin neugierig und gucke dem anderen in die Augen und schaue mal, was ich da finde. Und finde darüber vielleicht auch ganz andere Rollen, die in mir irgendwie zum Vorschein kommen. Das ist so der Hauptansatz, den wir da verfolgen.
Das war nochmal Musik von Niklas Kleber. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und dem Thema Die Werft, die Kulturbühne der JVA Wiesbaden. Die aktuelle Produktion Schillers Räuber, Klassik kombiniert mit Videos, in denen die Akteure von sich selbst erzählten, war sehr erfolgreich. Viele fanden es schade, dass der Vorhang schon gefallen ist. Deshalb die Frage an den Regisseur der Räuber, Peter Protitsch. Sie könnten viel mehr Vorstellungen machen, aber das geht nicht. Nein, das ist nicht erlaubt.
Es ist jedes Mal so eine Streitfrage. Also wir wissen nicht genau, also wir können das nicht so pauschal sagen, dass es nicht erlaubt wäre. Ich glaube, wenn wir uns da wirklich, wirklich reinhängen würden, dann wäre das schon noch möglich, weil die Warteliste ist irgendwie jetzt schon bei, ich weiß gar nicht, 300 Leuten und das ohne, dass wir Werbung machen in irgendeiner Form. Also ich glaube, wir hätten eigentlich die Chance, das ganze Jahr über zu spielen. Aber bei uns ist dann auch irgendwann auch der Impuls da, jetzt nach 12, 13 Vorstellungen zu sagen, lieber neue Projekte.
Wie reagieren denn die Gefangenen darauf? Freuen die sich, dass sie so erfolgreich sind?
Die Gefangenen, die haben letzten Donnerstag bei der vorletzten Vorstellung fast eine Meuterei gestartet, weil sie mich überreden wollten, dass wir Zusatzvorstellungen spielen sollen. Also die würden gerne so lange spielen, bis sie entlassen werden.
Das kann man sich vorstellen, ja. Mich hat besonders beeindruckt die Intensität, mit der die Jugendlichen spielen. Wie kriegen Sie das hin? Wie kriegen Sie das aus denen raus, diese Intensität?
5 Minuten Probe. Das ist einer der großen Vorteile der Theaterarbeit im Gefängnis, dass Kraft und Energie keine Mangelware sind. Und das haben wir jetzt bei diesem Stück auch wirklich bedient. Anders als vielleicht bei vorherigen Stücken, dass wir dank des Themas da sehr uns so dieser Ressource bedienen konnten und der Kraft, die die Gefangenen da von sich aus mitbringen, und die mussten wir nur in den Szenen richtig kanalisieren. Aber das herzustellen, das war nicht das Problem.
Ein wichtiger Punkt ist für mich die Sprache. Ich sag mal, wie ich das wahrgenommen habe. Also ich habe streckenweise nicht viel verstanden, was die da nuscheln, und es sind ja keine ausgebildeten Sprecher, also sie können ja gar nicht anders. Das hat der Schönheit aber gar keinen Abbruch getan. Auf der anderen Seite sind die in der Lage gewesen, schillersche Texte zu sprechen und die erstmal zu lernen. Das fand ich überhaupt schon doll. Ist das ein Vorurteil? Also dass mich da schon darüber gewundert habe. Wie lernen die diese Sprache?
Die Sprache ist so ein Hauptbestandteil der Arbeit eigentlich, wenn wir uns an die Klassiker ranwagen. Also wir haben ja vorhin gesagt, wir spielen immer im Wechsel eigene Stücke und Klassiker, und das ist immer so die Herausforderung, auch wenn wir Shakespeare spielen, in der Übersetzung ist es immer gebunden. Also es fließt unheimlich viel Zeit und Energie darin, überhaupt diese Texte zu verstehen und zu knacken. Und es ist uns auch sehr wichtig, dass die Gefangenen da wirklich jedes Wort und jede Nuance und auch die vielen Doppeldeutigkeiten, die ja in diesem schönen Text sind, verstehen. Es tut mir tatsächlich ein bisschen weh, dass Sie sagen, Sie haben es streckenweise nicht verstanden, weil natürlich der Anspruch ist, dass zumindest der Großteil der Sprache auch verständlich und nachvollziehbar rübergebracht wird.
Liegt vielleicht ein bisschen an mir.
Vielleicht auch nicht. Ja. Es ist natürlich ein sehr hoher Anspruch, wenn man sagt, das sind Schauspieler, die noch nie mit so einer Art von Sprache zu tun hatten, die teilweise mit einfacher alltäglicher deutscher Sprache ihre Probleme haben, die Artikel falsch setzen. Schriftlich sowieso teilweise ganz fürchterlich sind, um das mit denen überhaupt zu erarbeiten, also sich durch den Text zu beißen. Es ist häufig, also ich würde sagen, es ist also eine der häufigsten Rückmeldungen, die wir bekommen, das ist ja toll, wie die den Text gelernt haben.
Ja, inklusive Konjunktivformen, haben die ohne weiteres so geschluckt oder haben sie die verstanden?
Ich würde sagen, beim ersten Mal lesen haben sie wenig verstanden. Generell, ob Konjunktiv hin oder her, selbst bei einfachen Sätzen, weil die einfach so völlig fremd sind für die. Das heißt, man muss sich wirklich da durchbeißen, und auch Sätze, die sie vermeintlich verstehen, die sie schon sehr sauber und deutlich sprechen, so als hätten sie verstanden. Auch da fehlt manchmal so wirklich der Blick hinter den Vorhang der Sprache. Zum Beispiel, wenn Karl Moor in seinem Suizidmonolog über Zeit und Ewigkeit spricht. Beim ersten Hinhören denkt man, der hat das schon verstanden, worum es geht. Und dann muss man mit ihm aber erstmal knacken, dass es um Leben und Tod geht. Und dann im zweiten Schritt vielleicht knacken, hat das was mit meiner Abschiebesituation zu tun? Möglicherweise kann ich in dieser Weise diesen Text interpretieren. Wenn Karl Moor sagt, was erwartet mich, wohin wollt ihr mich führen, in fremdes, nie umsegeltes Land. Da verbringen wir sehr viel Zeit mit uns, mit den Gefangenen, mit den Schauspielern hinzusetzen und diese Texte so auf ihre Vieldeutigkeit hinzuknacken.
Hat den Gefangenen dieses Stück, die Räuber, besonders gut gefallen, weil sie so viel davon verstanden haben oder in sich selbst gefunden haben?
Es ist tatsächlich, die Liebe zum Schiller ist gewachsen mit den Proben. Am Anfang, wenn wir eine Szene neu gelesen haben oder einen Text neu gelesen haben, war erstmal großes Unverständnis, aber auch irgendwie durch das Vertrauen, die Bereitschaft, sich darauf einzulassen. Und dann war so mein Empfinden, wenn der Text wirklich geknackt war und sie verstanden haben, okay, das hat auch mit Motiven zu tun, die in mir drin schlummern, schon eine große Verbundenheit mit dem Text.
Das Gefühl, vom Vater abgelehnt zu werden oder nicht verstanden zu werden, das kennen ja wahrscheinlich sehr viele. Was haben Sie darüber erfahren?
Dieses Mal mehr als jemals zuvor in einem der Stücke, weil wir diesmal diesen Ansatz gewählt haben, dass wir biografische Interviews geführt haben, die zum Teil erlogen sind, aber zum Teil eben auch echt. Und das heißt, wir konnten hier wirklich viel früher als sonst, normalerweise passiert das im Probenprozess, wenn man sich kennenlernt, dann spricht man auch über persönliche Dinge und forscht da ein bisschen weiter nach. Diesmal waren wir von Anfang an sehr, sehr offen miteinander und konnten herausfinden, dass diese Themen, so wie schon immer, natürlich eine besondere Rolle da drin spielen. Also ganz häufig haben wir gebrochene Beziehungen, gerade in dieser Vater-Sohn-Achse, die schon ein großes Motiv spielen in der Biografie von den Schauspielern.
Diese Videos, die Sie gemacht haben, also in denen jeder erzählen konnte, was ihn dazu gebracht hat, ein Räuber zu werden, war das dann eine schöne Abwechslung für die Jungs zu dem gebundenen Text? Also wie haben die darauf reagiert? Hat ihnen das Spaß gemacht, dass sie auch über sich sprechen konnten und aber so tun konnten, als sprechen sie nicht über sich?
Als wir die Interviews gedreht haben, das war für die Gefangenen schon so ein kleiner Vorgeschmack für das, was sie bei der Premiere erwarten würde. Weil häufig, wenn sie anfangen zu denen, wenn sie zum ersten Mal bei Theaterproben sind, dann sind sie in einem kargen Raum mit so kargen Menschen und verstehen noch nicht ganz, wo das Ganze hinfließen soll. Was sie normalerweise erst bei der Premiere dann verstehen, wenn wirklich Zuschauer kommen und dieses volle Herzblut reinfließt. Und das hatten sie bei den Interviews diesmal auch schon ein bisschen, weil sie in die Werft gekommen sind. Und anders als sonst war halt nicht nur der Ole Peter da und das Arbeitslicht, sondern wir hatten ein kleines Studio aufgebaut und da haben sie direkt gespürt, hier wird was passieren und haben auch sehr stark darauf reagiert. Also es war für sie eine ganz besondere Situation, so ein Interview zu führen und auch sich öffnen zu können.
Ich war auch so begeistert von der Vorstellung, wobei es mir, wie gesagt, nicht so viel ausgemacht hat, dass ich vieles nicht verstanden habe von dem Text, aber eben diese Intensität. Und ich hatte den Eindruck, den Gefangenen, den Akteuren geht es um etwas. Meinen Sie, mein Eindruck ist richtig? Können Sie das nachvollziehen? Also geht es den Jungs um was?
Das ist die Kraft, die sie wirklich mitbringen, ist, dass sie sich identifizieren können mit diesen Bedürfnissen, die hinter den Figuren liegen. Und das ist eigentlich auch das, woran wir versuchen, am meisten, am stärksten zu arbeiten. Also sie nicht wie Äffchen auf die Bühne zu stellen, die jetzt einen komplizierten Text aufsagen und da irgendwie die Manege damit bevölkern, sondern dass sie verstehen, was möchte die Figur eigentlich und das natürlich idealerweise füttern mit Bedürfnissen, mit Energien, die ohnehin schon in ihnen schlummern. Und das ist vielleicht, da sind sie auch als Schauspieler eine reichhaltigere Fundgrube als vielleicht sogar Profis draußen, die ja mit ihrem Handwerk die Bühne bevölkern, weil sie einfach häufig doch mehr erlebt haben vergleichsweise für ihr Alter und einfach mehrdimensionaler sind als vielleicht durchschnittliche Personen, gerade wenn es um so ein Stück wie Die Räuber geht.
Als ich das Stück gesehen habe, dachte ich, es ist ein gutes Beispiel. Man kann sehen, was Kultur schafft und was passiert, wenn junge Menschen, Gefangene, mit etwas konfrontiert werden, was sie gerne machen, was ihnen Spaß macht, wo sie gefordert werden und wobei sie ernst genommen werden. Ist das jetzt eine sozialromantische Sicht auf die Dinge, die ich habe, oder können Sie das bestätigen?
Ich glaube, das Theater ist einfach ein unglaublich dankbares Instrument, um ganz viele Dinge zu erreichen, die man vielleicht in einem anderen Projekt, in einem anderen Programm, einem pädagogischen Programm nur künstlich herstellen könnte. Weil um zu dem Ergebnis zu kommen, das unseren Ansprüchen vom externen Team genügt, müssen wir einfach ganz viele Phasen durchmachen, gemeinsam mit den Schauspielern, die eine Veränderung bewirken. Und diese Veränderung, die machen auch wir als Profis, auch wenn wir das zum 20. Mal machen, jedes Mal durch, weil wir unser ganzes Herzblut reinstecken und jedes Mal so ein paar kleine Tote sterben vor der Premiere. Und ich glaube, umso intensiver ist das für die Schauspieler, die das zum ersten Mal erleben. Und da muss man keine künstlichen Methoden anwenden, Barrieren aufbauen, sondern die kommen immer ganz von alleine, weil der Prozess einfach so unheimlich komplex ist. Und das zieht sich eigentlich noch bis nach der Dernière. Da passieren immer noch Sachen, die man einfach angehen muss zusammen. Und wir ruhen uns auch nicht aus. Also wenn eine Vorstellung scheiße gelaufen ist, auch wenn es die 7. war und das Publikum trotzdem applaudiert hat, weil sie es zum ersten Mal gesehen haben, dann kann durchaus eine sehr betrübte Stimmung herrschen hinter der Bühne. Und auch die ist nicht künstlich, sondern das ist echt. Dann rege ich mich auf und dann regen sich auch alle anderen auf. Und dann wissen wir, dass wir noch weiter arbeiten müssen. Also es ist nie so ein fertiges Bonbon, was man immer auspacken kann.
Thank you. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und Arne Dechow. Haben Sie den Eindruck oder die Erfahrung, dass sich durch die Theaterarbeit tatsächlich etwas ändert, nachhaltig, bei jedem Einzelnen?
Habe ich ja, wirklich. Also es gibt Leute, das frustriert uns auch manchmal, die sind ganz toll in der Arbeit und da wissen wir dann, wenn die entlassen sind, rutschen die ganz schnell in genau dieselben Verhaltensweisen wieder rein, in denen sie vorher waren. Die gibt's schon, da darf man nichts schönreden. Sind aber relativ wenige. Also im ganz direkten Kontakt kann man schon sagen, dass je näher die Premiere rückt und ganz extrem nach der Premiere, wird aus so einem Haufen aus Künstlern und Gefangenen, die sich vorher teilweise auch so ein bisschen mit Distanz und Reserviertheit begegnet sind, wird einfach immer ein ziemlich verkuschelter Haufen. Also anders kann man es gar nicht formulieren. Da entsteht wirklich Vertrauen und eine Lockerheit, die tatsächlich das Gefängnis vollkommen vergessen lässt. Sowohl bei uns, was für uns ganz wichtig ist, weil wenn wir immer diese Vorstellung, wir sind hier in einem Gefängnis im Kopf haben, dann macht die Arbeit über so viele Wochen keinen Spaß. Und für die Gefangenen ist es natürlich genauso. Die wollen natürlich auch mal irgendwie 4 Stunden erleben, wo sie einfach Menschen und Künstler sind, und keine Gefangenen. Und das passiert da eigentlich immer. Und wir haben jetzt gerade auf dem X-Ground wieder 2 getroffen, die letztes Jahr dabei waren. Also das ist für uns nicht so, dass wir dann denken, aha, ein ehemaliger Gefangener kommt, sondern da kommt irgendwie ein Mensch, der einem wirklich nahe gekommen ist auch. Nicht immer Freundschaft, aber wirklich eine ziemlich enge Bindung ist da entstanden.
Also die Erfahrung hält über die Knastzeit hinaus. Mhm.
Ich glaube, wenn wir gut sind und wenn es gut läuft, dann ist die Werft eine Art Initiation für diese Jungs. Und die vergessen sie nicht. Und das war bei uns ja auch so. Wir sind ja auch in unserer Jugend übers Theater oder eine andere Form von Kunst oder dass man in Bands gespielt hat, irgendwie in diese Welt gekommen. Das ist ja wie so eine zweite Geburt eigentlich. Und die holen wir mit etwas älteren jungen Männern da drin nach, ja.
Herr von Hennet, ändert sich für jemanden, der diese Theatererfahrung mitgemacht hat, etwas für die Zukunft? Wie sind Ihre Erfahrungen?
Ich glaube sehr, denn ich meine, der Zugewinn an Erfahrung im Umgang mit anderen Menschen, mit Umgehen mit Interessenkonflikten und das Einbringen seiner eigenen Interessen, das lernt man in solch einer Kombination, in so einer Arbeitsgemeinschaft. Als Teamarbeit lernt man das natürlich sehr gut und kriegt auch seine Anerkennung dort. Und es ging ja so weit, dass einer, der ein Theater, ein Einmannstück dargestellt hat, mittlerweile selber in der Theaterschule in Frankfurt jetzt als Theaterschüler ist, als Schauspielschüler ist. Und trotz eines gewissen Nachholbedarfs an Theaterbildung und so weiter, aber der macht dort gut mit und hat auch seine Anerkennung dort.
Resozialisierung durch Kultur, kann man das so sagen?
Ohne das Re wäre es noch richtiger, ja, denn die wenigsten sind je außerhalb ihrer kleinen Gang oder und späterhin dann eine Gruppe oder später dann werden sie irgendwann mal in einem Vollzugsanstalt sozialisiert worden. Aber früher waren sie noch nie wirklich sozialisiert in dem, was man so allgemein als in der Gesellschaft so sozialisiert nennt.
Haben Sie Informationen oder Erkenntnisse darüber, ob die Theater gespielt haben, weniger rückfällig geworden sind?
Also darüber kenne ich keine Erhebungen. Das ist überhaupt sehr schwierig mit der Wirkungsforschung, was irgendwas Positives Auswirkungen hat, nicht? Aber ich kann mir es nicht anders vorstellen, so wie der Erfolg jetzt bei den jungen Männern hier in der Anstalt ist, kann ich mir nicht anders vorstellen, als dass sie daraus auch was für ihr Leben außerhalb der Anstalt dann Wertvolles mitnehmen an Erkenntnissen und an eigenen Gestaltungsmöglichkeiten ihres Lebens und damit ihrer Zukunft.
Also man könnte sagen, diejenigen, die Theater gespielt haben, haben dann bessere Startbedingungen für ihr Leben außerhalb der JVA.
Ja, das würde ich ganz klar bejahen.
Zum Thema allgemeine Kulturarbeit im Knast. Es gibt ja ganz viele verschiedene Dinge, die da praktiziert werden. Also es gibt Musikgruppen, es gibt eine Filmgruppe. Ist das alles in der Zeit, die Sie verfolgen können, entstanden? Also wie hat sich das entwickelt?
Also ich kann jetzt nur die Zeit überblicken, die ich dort in der Anstalt arbeite. Aber eine Kulturarbeit wird sicherlich immer schon gegeben haben in jeder JVA, also modernerer Zeit, nicht früher, als man dann zur Zwangsarbeit im Zuchthaus noch war oder so.
Es gibt ja noch mehr, es gibt ja noch außer dem Theater, Film, Musik. Was haben Sie da in der Zeit, in der Sie tätig waren, dort erlebt? Was hat sich so entwickelt? Und ist das alles auch so gut gelaufen wie das Theater?
Grundsätzlich ja. Also wir leiden jetzt darunter, dass wir keinen Malkurs anbieten können, ja. Aber das liegt nicht an der Anstalt oder an den Künstlern dort, den Gefangenen, sondern dass wir keinen Menschen haben, der malen kann und auch die theoretischen Grundlagen des Malens von der Farblehre und Kompositionslehre oder sowas den jungen Menschen vermitteln kann und nahebringen kann.
Im Filmbereich klappt das ja ganz gut. Sogar so weit, dass eine Jury bei Exground, unserem Filmfestival, das im November immer stattfindet, sogar einen Preis vergibt. Dieses Jahr schon wieder, letztes Jahr zum ersten Mal. Also, wie sind Ihre Erfahrungen da? Sind das dann alles Filmprofis?
Na, sind nicht alle Filmprofis, aber zumindest auf einem solchen Level, dass sie eben überzeugend das vermitteln können, was sie wollen, ja. Und das ist ja schon eigentlich professionell.
Als ich das Stück gesehen habe, jetzt Die Räuber, ich war erstaunt und überrascht und sehr beeindruckt, was offensichtlich Kultur kann. Wie ist Ihre Meinung dazu? Also was kann Kultur erreichen bei Strafgefangenen?
Also Kultur ist ja ein weit gefasster Begriff und der wird teilweise auch sehr überdehnt, nicht? Aber Kultur ist ja eigentlich unsere ganze Lebensgestaltung, ja? Und da, finde ich, kann man nicht genug Kultur gerade auch in einem Strafvollzug haben, weil die Abwesenheit jeglicher Benehmenskultur, also auch Verhältniskultur der Menschen untereinander, die jungen Leute haben ja teilweise keine Vorstellung, wie man überhaupt vernünftig mit einem anderen Menschen reden kann oder vielleicht unterschiedliche Interessen auch klar machen und akzeptieren kann. Also Kultur ist die Basis eigentlich unseres Lebens überhaupt, ja. In der Redekultur, Gesprächskultur, Esskultur und was immer Kultur so ist, ja. Und Kultur heißt ja eigentlich die Gedanken und planvolle Pflege von irgendwelchen Dingen. Bisschen zur Pflanzenkultur, ne?
Sehen Sie in der Kulturarbeit auch ein Mittel zur Gewaltprävention?
Ja. Ich glaube, wer andere Möglichkeiten in seinen Möglichkeiten sieht, ein Problem zu lösen oder zu durchblicken mit anderen als Gewaltmitteln, was vielleicht bisher seine einzige Lösungsidee war, der greift auch gerne zu anderen Lösungen.
Vielen Dank, Christoph von Hennet, für diese wirklich sehr interessanten Erfahrungen aus einem für viele unbekannten Ort. Theater im Knast, eine überraschende Erfahrung für die Zuschauer, für das Personal der JVA, für die jungen Strafgefangenen, für die Macher. Ein Schlusswort von Arne Dechow.
Ich habe mir die Frage ja selbst oft gestellt, was so mein Antrieb ist, dass ich das so lange mache, auch wenn es extrem anstrengend ist und oft auch schwer zu koordinieren mit meinem anderen Leben. Aber ich sehe das schon als, also die Werf als einen sehr, sehr politischen Ort, weil wir leben in einer Zeit, wo wir, wo die Politik sich auch irgendwie diesen Diktat der Ängste unterwirft. Ne? Wir haben wieder so Begriffe wie das Fremde, was uns ängstigt und was wir abscheiden wollen und so weiter. Und ich versuche mal pointiert zu sagen, so ich als, also ich habe früher viel Judo gemacht, da lernt man, wenn dir etwas Angst macht, musst du es ganz nah an dich ranholen. So. Das anders, du kannst nichts besiegen, was du weg von dir hältst. Du musst es ranholen. Und das ist das Prinzip Werft. Und ich kann das aus der Erfahrung, die wir da machen, ich bin noch nie in einer bedrohlichen Situation gewesen in der Werft, obwohl ich seit 10 Jahren mit Leuten, von denen die allermeisten für schwere Gewaltdelikte sitzen, zusammenarbeite. Ich glaube, es lohnt sich auch als Gesamtgesellschaft, den Versuch zu unternehmen, das, was nicht gut funktioniert, das, was einen ängstigt, erstmal auch sich dafür zu interessieren und ganz nah an sich ranzulassen. Und dann wird's besser.
Und das war's für heute. Vom Mikrofon verabschiedet sich Jutta Schostak. Zum Schluss nochmal Musik. Sie gehört zu einem anderen Stück, nämlich »Wie du reimt keiner, Rainer«. Antworten auf einen Rilke-Brief und trägt den Titel »Einsamkeit«.
Fragen, ob wir einsam sind. Tief im Innern sind wir einsamer, als Einsamkeit klingt. Verschicken Worte, verschicken Zeilen. Sind wir ehrlich, ist uns allen doch nach Weinen. Unser Allerinnerstes, von der Dunkelheit umgeben, es wird nicht heller. Noch dazu tickt die Zeit hier drin nicht viel schneller. Mensch gegen Verstand, oft verloren diesen Kampf. Last auf der Schulter, Schmerzen der Brust. Wir schreiben und lassen ihn raus, unseren Frust. Getrennt von den Liebsten, und ich ertrage. Menschen, die uns was bedeuten, gehen mit der Zeit. Wir flehen, dass es vergeht, unser Leid. Wir lernen, wieder zu stehen mit der Zeit.